Ein Top-Tag für Ferrari liegt hinter uns, Platz 1 und 2 im zweiten freien Training für die Scuderia in Monaco. Wir sprechen über das Training mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ihr könnt natürlich gerne an dieser Stelle erstmal ein Abo da lassen, um künftig keine Formel-1-Videos mehr mit uns zu verpassen. Ja, Ralf, ich würde sagen, wir sprechen erstmal so ein bisschen über das Ergebnis und so deine Eindrücke von gestern. Ja, also Lewis Hamilton vor Charles Leclerc kam auch generell ganz gut zurecht. Gut, im ersten Training war Leclerc schneller, aber insgesamt bestätigt Hamilton, sage ich mal, diese gute Form. Dann Max Verstappen auf Platz 3, keine 2/10 dahinter. Da ist es noch recht eng. Insgesamt wirken die Abstände auf mich aber für Monaco-Verhältnisse ziemlich groß. Wie ist dein Eindruck von gestern?
Also wir hatten ja Ferrari sowieso schon als stärkstes Team prognostiziert. Das ist jetzt keine Überraschung. Für mich ist eher überraschend, dass Hamilton vor Leclerc ist. Und was gestern interessant war, dass Leclerc, so wie in Kanada, auch wieder über Bremsprobleme geklagt hat. Nicht ganz so dramatisch, aber er sagt, er kam mit den Bremsen nicht so klar. Und jetzt muss man mal sehen, warum das so ist. Ferrari hat ja Updates gebracht. Wenn diese Updates in die Hamilton-Richtung, was Bremsen betrifft, gegangen sind, dann hat Leclerc ein Problem. Wenn das jetzt ein Setup-Problem ist, dann kann er das vielleicht regeln. Da bin ich mal gespannt. Denn wir erinnern uns, letztes Jahr hatte Hamilton die meisten Probleme auch beim Bremsen. Er hat sich so oft verbremst, letztes Jahr kam damit nicht klar und jetzt scheint das anders zu sein. Also da muss man mal nachfragen, wieso. Also die Überraschung ist Hamilton vor Leclerc und nicht aber nicht Ferrari. Das war klar, dass manchmal ist die Papierform bestätigt, auch dann die Realität. Ferrari ist gut in langsamen Kurven und kann vor allen Dingen die Bumps, also die Unebenheiten und die Randsteine gut überfahren mit ihrem Auto. Und die haben halt viel mechanischen Grip, das hat sich bestätigt. Überraschend ist eher, dass Max Verstappen relativ knapp dahinter liegt, weil der Red Bull war ja eine Wundertüte. Das konnte man gar nicht so wissen, wie der McLaren, funktioniert in Monaco. Und Max sagt ja auch selbst, naja, wir sind zwar in langsamen Kurven ganz gut, aber nicht, wenn es um Randsteine und Bodenwellen geht. Und das haben sie einigermaßen gelöst, aber da ist bei allen Teams noch viel Luft nach oben. Aber grundsätzlich ist die Tendenz klar, dass Ferrari Favorit ist.
Ja, wir haben auch eine massive Streckenentwicklung, ist ja kein permanenter Rennkurs und gerade da geht das dann rapide bergauf, was den Grip angeht. Aber auch Ferrari sagt, hier Hamilton, Bremsbalance war noch nicht ideal, also die haben auch noch Luft nach oben, müssen sie natürlich auch haben. Jetzt stehen wir bei einer 13.0, im ersten Training waren wir bei 13.9 unterwegs, aber so Mercedes trotzdem schon fast 0,4 dahinter. McLaren spielt auch noch keine Rolle. Gut, Norris mit dem Defekt im zweiten Training. Elektronisches Problem soll da der Grund gewesen sein. Ja, wie bist du auch ein bisschen überrascht, dass die Abstände dann doch so zu Mercedes und Co. so groß ausfallen?
Ja, wobei man muss jetzt überlegen, gerade in Monaco, wer ist welches Programm gefahren? Wie viel Sprit hat einer bei der schnellsten Runde wirklich noch drin gehabt? Ich vermute, Mercedes hat da schon noch ein bisschen Luft nach oben und McLaren auch. Aber nochmal, wir haben ja gesagt, dass Mercedes war im letzten Jahr in Monaco nirgendwo. Das wussten die auch, als sie jetzt dahin gingen. Jetzt sind sie wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, schon viel besser unterwegs, aber sind natürlich noch weit weg von Ferrari. Aber die haben das fast erwartet und sie hatten auch Probleme mit der Fahrzeugabstimmung. Es ging im zweiten freien Training besser, aber besonders im Mittelteil fehlt es irgendwie den Fahrern an Vertrauen, also im mittleren Sektor. Mal gucken, ob sie das noch hinkriegen. Wir haben ja auch von den Getriebeabstimmungen gesprochen, die nicht optimal sind für Monaco, was Mercedes betrifft und McLaren. Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da müsste eigentlich auch noch mehr kommen. Und Norris ist jetzt mal erstmal aus der Wertung. Ja, ich meine, er hat ja letztes Jahr da gewonnen. Das heißt, dass er da Monaco fahren kann, das hat er schon bewiesen. Und mit seinem relativ frühen Ausfall im zweiten freien Training ist er halt jetzt mal außen vor. Mal gucken, was da passiert ist. Erinnert mich so ein bisschen an Russell, wo auch der Mercedes-Motor in Kanada einfach ausging. Das scheint bei ihm auch passiert zu sein. Und das müssen sie jetzt halt analysieren, hinkriegen. Und dann muss im dritten freien Training Norris ganz besonders viele Runden fahren, um diesen Nachteil, dass er ein Training praktisch weniger hat, aufzuholen.
Ja. Ist ja in Monaco kein Sprintwochenende, das wäre dann alles noch ein bisschen chaotischer, wäre vielleicht auch mal was, aber gut, in Monaco werden sie es niemals machen, weil man da einfach so schlecht überholen kann. Wird wahrscheinlich dann der einzige Weg sein, mit der Strategie irgendwie was zu machen mit dem Overcut, Undercut, um da Monaco vielleicht irgendwie vorbeizukommen am Rennsonntag. Oder wie siehst du das? Denkst du, dass wir da ein paar Bohrmanöver sehen werden?
Kann ich mir nicht vorstellen, weil diese Überholmanöver, die es früher gab, kamen hauptsächlich auch daher, dass ein Auto zum Beispiel wirklich mit den Reifen am Ende war und der andere einfach viel mehr Grip hatte, so dass er aus den Kurven heraus schon praktisch sich nebendran beschleunigen konnte. Und laut Pirelli gibt es so gut wie keinen Reifenverschleiß in Monaco. Das heißt, theoretisch, glaube ich, könnten die sogar mit einem Reifen, mit einem harten Reifen das ganze Rennen fahren. Da erwarte ich jetzt keine spektakulären Einbrüche bei den Autos. Es würde ein Stopprennen geben. Es gibt ja nicht diese zwei Pflichtstopp-Regeln mehr, die sie letztes Jahr noch hatten. Der erste Stopp wird wahrscheinlich ziemlich weit nach hinten gezogen und dann muss man abwarten. Eine Safety-Car-Phase, die es in Monaco immer geben kann. Die kann natürlich so ein Feld durcheinander wirbeln und dass da einer nicht aufpasst und der andere macht dann den richtigen Zug, dann kann das nochmal alles anders werden. Aber normalerweise ist praktisch das Qualifying schon fast das Ergebnis. Und deshalb würde ich sagen, in Zukunft, man kann zwar das Rennen noch fahren, aber man sollte sich überlegen, in Monaco ausnahmsweise mal auch Punkte fürs Qualifying zu vergeben.
Zu den Ereignissen des Tages zählt auch noch der Unfall von Isa Katja beim Bereich Schwimmbad, beim Einlenken genoss das Heck ausgebrochen. Sah sehr merkwürdig aus. Ihm hat danach auch ein bisschen das Vertrauen gefehlt, ist kein Risiko mehr eingegangen. Ja, vor der Saison hatte ich ihn als Crash-Pilot Nummer 1 für die Saison angemeldet. Miami hatte er jetzt einen, dann jetzt auch wieder in Monaco. Wie stehst du zu seiner Leistung aktuell?
Naja, du hast mich ja gestern gefragt, wem ich zutraue, dass er in Monaco crasht. Ich kann mich erinnern, dass Hatscher, glaube ich, bei mir die Hitparade angeführt hat. Ich habe das auch erklärt, weil er halt sehr schnell ist, sehr talentiert hat und unter Druck steht, sich selbst unter Druck setzt, mit dem besten Fahrer im Moment, Max Verstappen, mithalten zu können, seinem Teamkollegen. Und da kannst du natürlich ganz schnell über dein eigenes Limit hinausfahren. Ob das gestern passiert ist, muss man abwarten. Er sagt, er kann sich nicht erklären, warum er das Heck verloren hat. Aber am Ende hat er es verloren und mein erster Crash-Kandidat, also dass er erster Crash-Kandidat war in Monaco, das hat er eindrucksvoll bestätigt. Das ist jetzt aber kein Vorwurf, sondern ich habe es ja gerade erklärt. Und dass der Abstand zu Verstappen so groß ist, erklärt natürlich sich daraus, dass er den Unfall hatte. Danach erst wieder sein Vertrauen aufbauen muss und natürlich, dass Verstappen mit dem Red Bull besser klarkommt als erwartet und dann bist du sowieso schon verloren. Dann hast du deine 3/4 Zehntel in Monaco von vornherein gegen Verstappen verloren.
Ja. Also gut 19 waren es insgesamt, aber Platz 6 ist ja erstmal ganz gut. Red Bull mischt ja auch gut mit und die Abstände sind ja, wie gesagt, für Monaco-Verhältnisse recht groß. Beide, Audi, beiden Sessions in den Punkten tatsächlich. Ralf Hülkenberg 8. Bortoleto Tages 9. Sind da Zähler drinne für beide und vor allem für Hülkenberg die ersten in der Saison?
Ja klar sind da Zähler drin. Es kommt auf die Zuverlässigkeit an. Wenn Audi es das zweite Mal hintereinander hinkriegt, dass die Autos nicht auseinanderbrechen, vor dem Start, während des Rennens, dann glaube ich, kommt die Strecke dem Audi entgegen. Heißt, das Chassis ist nicht das Schlechteste. Heißt, falls sie Motornachteile haben, spielen die in Monaco keine große Rolle. Die Fahrer sind gut drauf anscheinend, die mögen Monaco. Und ich bin mal dazu geneigt zu prophezeien, dass Hülkenberg diesmal nicht auf Platz 11 am Qualifying landet. Wenn er das dann doch macht, dann brauche ich gar nicht mehr ins Auto zu steigen, weil dann ist Platz 11 gesetzt vom Renngott her.
Das ist jetzt wirklich. Ja, gut, wenn sich noch ein paar andere verbessern, aber Audi will ja auch nochmal nachlegen. Aber vor allem die zweite Session war ja für die beiden Piloten schon wesentlich besser. Am ersten hatten sie noch ein paar Problemchen am Anfang.
Aber wie gesagt, gerade in Monaco variieren die Programme im freien Training doch viel mehr als bei anderen Rennstrecken, wo eigentlich völlig klar ist, wie man so ein Rennen angeht, so ein Training angeht, so ein freies Training mit einer bestimmten Spritmenge und so weiter. In Monaco gibt es da schon verschiedene Varianten. Die einen gehen mehr aufs Qualifying-Setup, weil es so wichtig ist. Das heißt, da haben keinen Sprit oder nicht viel an Bord. Die anderen sind dann konservativer und haben mehr Sprit an Bord. Und da, deshalb kann man vielleicht auch am Freitag diese größere, ungewöhnlich großen Zeitabstände nochmal erklären. Das wird heute enger zugehen, da bin ich sicher.
Okay, behalten wir natürlich im Auge und bin gespannt, ob deine Prognose eintritt. Audi hat natürlich auch am Wochenende so einen Supersportwagen vorgestellt, den Audi Nuvolari, benannt nach dem legendären Rennfahrer Tazio Nuvolari. Was steckt noch so dahinter, hinter dieser Lackierung?
Es geht um den gelben Pullover. Der Mann mit dem gelben Pullover hat man ja Nuvolari genannt. Er war praktisch der erste italienische Volksheld, wenn es um Rennfahren geht. Und deshalb die Anspielung, das gelbe Design.
Ja, apropos Audi, hat er doch der Gernot Döllner auch bei der Vorstellung dieses Supersportlers sich zu dieser Motorenpolitik der Formel 1 geäußert. Und gesagt, ja. Wir haben kein Problem mit V8-Motoren. Aus Audi-Sicht ist ein Turbomotor deutlich wichtiger als die Frage nach der Anzahl der Zylinder. Wir bevorzugen Turbomotoren wegen ihrer Effizienz. Also Audi stellt sich da zumindest nach außen hin nicht quer, was ein V8 angeht. Hoffen ja viele, dass er zurückkommt. Aber gut, als Turbo, ob der dann wirklich so viel besser klingt, ist auch die Frage, ne?
Weil wir hatten ja mal die Turbo-Ära, als der Renault die eingeleitet hat, Ende der 70er. Und klar klangen auch da die Motoren ein bisschen anders. Damals gab es auch dann Beschwerden. Aber wenn die so klingen würden wie die Turbomotoren in den 80ern, dann würde man wieder zufrieden sein im Vergleich zu den Motorklängen von heute. Also da sehe ich kein Problem. Aber dass Audi so ein bisschen einen Rückzieher macht oder eine Kehrtwende macht, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil als das Reglement geschrieben worden ist, das Reglement jetzt mit dem Hybrid, hat Audi auf der Elektromotor meiner Meinung nach so richtig bestanden und gesagt, entweder Elektromotor oder wir kommen nicht. Also das ist schon so ein bisschen, ja, ein doppelter Rittberger oder irgendwie sowas. Aber gut, es ist auch nachzuvollziehen, dass sie nicht in der Formel 1 bleiben wollen, würden jetzt die V8-Motoren schneller kommen als erwartet, dann kann ja Audi schlecht zu seinem Wort von gestern stehen, sondern müssten dann die Formel 1 wieder verlassen. Das wollen sie aber nicht, was ich auch verstehen kann. Also geht man so den Kompromiss ein und sagt, okay, jetzt ist plötzlich der Turbo das alles entscheidet, nicht mehr der Elektromotor.
Bei Elektro soll, glaube ich, so oder so schon auch immer noch bleiben. Die Frage ist immer, in welcher Gewichtung, aber auf die Hybridtechnik möchten sie eigentlich ja auch in Zukunft nicht verzichten. Ja, das ist ja auch was.
Naja, ich glaube eher nicht. Im Moment ist es noch so, aber wenn Audi jetzt schon auf den Turbo-Wert legt und gar nicht mehr das Wort Hybrid in den Mund nimmt, dann glaube ich, geht das jetzt stufenweise wirklich dahin, dass man auf Alonso hört, der wieder rumgekotzt hat jetzt in Monaco. Mit Hybrid-Autos sollte man einfach keine Rennen fahren.
Ja, der hat genau richtig sich ausgekotzt, aber Alonso ist auch derjenige, der mit dem Hybridauto Le Mans gewonnen hat. Und da hat er sich nicht so aufgeregt, das muss man auch sagen.
Ja, das muss man auch sagen. Aber vielleicht hätte er sagen sollen, mit Hybridauto soll man keine Formel 1 Rennen fahren. Dann wird der Satz vielleicht besser passen.
Ja, ich denke, es ist auch einfach die aktuelle Gewichtung, denn in den letzten Jahren hatte er auch nicht solche massiven Probleme damit. Klar, mit einem reinen Sauger fährt es sich einfach nochmal direkter. Aber ja, wenn das Verhältnis stimmt und man nicht die ganze Zeit klippen muss und Co., dann fährt sich das ja auch noch recht natürlich. Wie gesagt, in den letzten Jahren war das ja eigentlich nie ein Thema mit Hybrid. In der Formel 1, da ging es eigentlich nur um den Sound und nicht um die Fahrbarkeit. Deswegen, ja, ich bin eigentlich gar nicht so anti-Elektro. Es darf halt einfach nicht zu viel aufs Fahren Einfluss nehmen. Aber wenn man das einfach mit dem Bremsen löst, mit Vorder- und Hinterradrekuperation, dann hat sich das eigentlich eh schon erledigt. Gut, Ralf. Bei Perez hat es noch gebrannt, vorne links war das. Beim Casino hat er dann geparkt, war wahrscheinlich ein Kühlungsproblem an der Bremse, ne?
Zumindest der Teamchef hat, die erste Vermutung war, dass irgendwas ins Kühlsystem fremdes Teil, irgendwas ins Kühlsystem gekommen ist, was den Brand verursacht hat, wie ein Bus, Auto, heiß und so weiter. Also irgendein Fremdteil. Aber das werden wir sehen. Ich denke, es war kein großes Problem. Also das können sie jetzt ziemlich schnell lösen.
Gut, Ralf, dann machen wir abschließend noch deinen Pol-Tipp für heute.
Ich bleibe immer noch bei Leclerc, weil ich glaube, dieses Misstrauen in die Bremsen kann er mit einer Setup-Änderung vielleicht lösen und dann ist er nochmal in Monaco diesen Tick schneller als Hamilton, aber dann kommt Hamilton schon, Leclerc, Hamilton. Ob Verstappen jetzt wirklich den dritten Platz hält, weil ich glaube, die sind wirklich auf Qualifying-Abstimmung gegangen. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal auf Platz 3 Russell.
Okay, ich gehe auf eine Verstappen-Pole. Ich denke, wenn er schon am Freitag, wo Red Bull meistens ja Probleme hat, auf 1,5 Zehntel dran ist, dann wird er am Samstag auch noch ein bisschen mehr rausholen. Und Red Bull wird das Auto in die richtige Richtung weiterentwickeln und Verstappen wird die Pole vor Leclerc ermitteln.
Gut. Ja, wenn sie mehr Sprit drin hatten, wenn nicht, dann schauen wir mal.
Ja. Gut, in diesem Sinne, heute ein bisschen kürzer, aber ich glaube, wir haben trotzdem alles kurz und kompakt zusammengefasst, so wie wir das von dir ja kennen. In diesem Sinne, Ralf, melden wir uns dann morgen früh nach dem Qualifying dann wieder. Rennen machen wir dann am Sonntag Nachmittagabend nach der Berichterstattung von Sky. In dem Sinne, euch ein schönes Wochenende da draußen. Bis dahin. Ciao.